für meine Jesus-Beziehung. Dies ist die Themenserie, in der wir momentan als Gemeinde unterwegs sind. Und noch so viele Menschen sollen in diesen frischen Wind von dieser Jesus-Beziehung hineinkommen. Und etwas, das ich in unsere Mitte legen möchte, so viele Menschen hier draußen, auch gerade in Frutigen, sie warten darauf, damit endlich jemand von der Pfimi kommt und sie anspricht und sagt, du bist herzlich willkommen hier. Ich glaube das. Vorhin, ich bin vom Pony, wo ich wohne, hier nach hinten spaziert. Und ich dachte, nicht so viele Menschen. Und sie warten darauf, dass wir ihnen sagen, ihr seid herzlich willkommen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns füllst mit deinem Geist, denn in deiner Fülle können wir furchtlos solche Dinge tun und dies ist unser Auftrag. Wir bitten dich, dass du uns füllst mit deinem Geist und dass jede Furcht verschwindet unter uns und dass wir Freimütigkeit bekommen, Menschen auf dich aufmerksam zu machen, Menschen willkommen zu heißen in unserer Mitte. Amen. Dies ist ein kurzer, aber vielleicht wichtigster Gedanke heute Morgen. Heute geht es um Anbetung. Frischer Wind für meine Jesus-Beziehung durch verschiedene Formen oder Phasen der Anbetung. Und es gibt verschiedene Phasen von Anbetung, weil es auch verschiedene Phasen, verschiedene Menschen und verschiedene Situationen im Leben gibt. Aber es ist immer der gleiche Gott und ihm gehört alles Lob, alle Anbetung und dies zu jeder Zeit, egal in welcher Lebensphase wir uns befinden. Und Anbetung bedeutet, ich habe damals so eine Definition zusammengestellt, bedeutet Gott vertrauen, ihn verehren, ihn mit unserem Leben wertschätzen und schlussendlich unsere vollständige Lebenshingabe. Und ich erwähne Gott vertrauen in dieser Definition, weil in Hebräer 11,6 steht, dass wir ohne Gott vertrauen Gott nicht wohlgefallen können. Also ist Gottvertrauen ist eigentlich die Voraussetzung, damit wir überhaupt dazu kommen, Gott anzubeten. Wenn wir gegen Gott rebellieren und nichts von ihm wissen wollen, dann kommen wir gar nicht dazu, Gott anzubeten. Deshalb ist Gottvertrauen oder eben der Glaube, wie es der Hebräerbrief sagt, ist eine Grundvoraussetzung, damit wir anbeten können. Und Anbetung ist auch eine Reaktion auf die unverdiente Güte und Gnade, die Gott uns hat zukommen lassen, dass er uns erlöst hat, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und es gibt Anbetung, die sich im Lebensstil äußert, und dann gibt es Anbetung, die wir so in spezifischen Qualitätszeiten mit Gott pflegen. Denn alles, was wir in unserem Leben machen, soll zur Ehre Gottes geschehen. Und schlussendlich kommt es auf die Herzenshaltung drauf an, die in verschiedenen Arten und Weisen gegen außen zum Vorschein kommt. Und zum Anfang wollen wir einige Anbetungsformen oder Anbetungsphasen anhand von biblischen Beispielen miteinander anschauen. Die erste Gemeinde, sie priesen Gott, als sie vernahmen, dass ihre Freunde Petrus und Johannes etwas erlebt hatten. Und nachdem sie Gott groß gemacht hatten, ihn erhoben, wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Und die Erde fing an zu beben. Dies passierte auch einmal hier in Frutigen bei meinen Großeltern, als sie auch so eine Gebetsversammlung hatten. Dann fing auch die Erde oder das Haus an zu beben. Also kann auch hier in Frutigen passieren, dass wir so vom Heiligen Geist erfüllt werden, dass die Erde beginnt zu beben. Dann kamen Nachbarn und fragten, was ist hier los? Ja, der Heilige Geist ist am Wirken. Das kann also auch hier passieren, Apostelgeschichte. Petrus war gefangen. Und die Gemeinde betete intensiv für ihn und er wurde auf übernatürliche Art und Weise von einem Engel des Herrn befreit. Vor einer Schlacht, bei der das Volk Israel angegriffen wurde und eigentlich wirklich von der Anzahl Leute chancenlos war, sprach Gott während einer Gebetszeit zu ihnen, dass sie Gott loben und danken sollen, denn er wird für sie kämpfen. Und sie lobten und dankten Gott und schlussendlich vernichteten sich diese Truppen selber und Gott kämpfte für sie. Kann auch passieren, wenn wir anbeten. Nach dem Auszug aus Ägypten, als das Volk Israel einen Sieg erlebte, sangen sie Gott Loblieder, sie tanzten und feierten ihn. 2. Mose 15 zum Nachlesen. Einer arbeitet in der Sklaverei von Ägypten, bittet Gott um sein Eingreifen, das er doch versprochen hatte. Am Schluss starb dieser Mann und sah in seinem Leben nichts vom Eingreifen Gottes. Und trotzdem hat er Gott angebetet. Stephanus sagt vor seinem Tod, rechne ihnen die Sünde nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wird auf brutale Art und Weise umgebracht. Trotzdem ist sein Lebensstil Anbetung. Paulus und Silas sind eingesperrt und könnten nächstens getötet werden. Um Mitternacht beginnen sie, zu Gott zu beten und ihn zu loben. Sie werden auf übernatürliche Art und Weise befreit. Auch dies kann passieren bei Anbetung. Elia, nach einem großartigen Sieg und dann kam Verfolgung, lief er in die Wüste hinaus und dann war er mit Gott einfach mal ehrlich. Ich mag nicht mehr, ich bin zu Tode betrübt, ich möchte sterben, sagt er einfach so vor sich hin. Auch ehrlich sein und Gott das Herz ausschütten ist Anbetung. Hiob hielt einfach an Gott fest, obwohl alles schief lief. Auch dies ist Anbetung. Jeremia hatte als Prophet wirklich eine schwierige Aufgabe. Und in dieser schwierigen Aufgabe klagte er einfach bei Gott und hielt trotzdem an Gott fest. Auch dies ist Anbetung. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, pflegte verschiedene Anbetungsformen. Er schüttete sein Herz vor Gott aus. In den Psalmen lesen wir das. Er bekannte seine Sünden, proklamierte die Größe Gottes und seinen Sieg. Und nach dem Klagen kam da auch vor, kam fast immer das Wort Aber. Und trotzdem halte ich an diesen Gott fest. Und dann zum Schluss noch die drei Freunde im Feuerofen. Sie sagten, wir werden sicher nicht deinen Götzen anbeten, egal ob uns Gott aus dieser Situation retten wird oder ob wir im Feuerofen sterben werden. Wir halten an ihm fest. Auch dies ist Anbetung. Und dies ist ein anbetender Lebensstil. Und die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass wir Gott in jeder Lebenslage anbeten sollen. Und in verschiedenen Lebenslagen gibt es auch verschiedene Phasen, verschiedene Arten, wie wir Gott anbeten können. Und das Resultat ist nicht immer das Gleiche. Wir haben gesehen in den biblischen Beispielen, manchmal ein großartiger Sieg, manchmal der Tod. Aber was der Punkt ist, wir sollen Gott in jeder Lebenslage anbeten, egal wie das Resultat aussieht. Und wir sollen uns als Menschen, als einzelner Mensch, sollen wir uns im großen Plan Gottes sehen. Mögt ihr euch vielleicht noch erinnern an diese Predigtserie? Und dies sollen wir machen im Wissen, dass es Gott im Griff hat und sich um die Sache und auch um uns kümmert. Gott hat es im Griff, auch wenn nicht alles so rauskommt, wie wir es in unseren menschlichen Köpfen ausdenken. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Und diese Überzeugung, dass Gott in jeder Situation, egal wie das Resultat ausfällt, alles im Griff hat, ist auch Anbetung. Damit ein anbeteter Lebensstil gegen außen zum Vorschein kommt, braucht es eine Herzenshaltung, die von Gott geprägt ist. eine Herzenshaltung, die nicht gegen Gott rebelliert, sondern eine Herzenshaltung, die Gott vertraut. Durch verschiedene Formen der Anbetung Gott suchen, Zeit mit ihm verbringen und unser Herz von ihm prägen lassen. Dies ist so der erste Punkt und dies sind so Qualitätszeiten der Anbetung, die unser Herz prägt. Und unser Herz, unsere Haltung kann von Jesus geprägt werden, indem wir in spezifischen Zeiten der Gemeinschaft und der Anbetung Gott suchen. Und dies kann eben ganz verschieden aussehen. Aber zuerst einmal müssen wir diesen Jesus suchen, damit er unsere Herzen füllen und prägen kann. Damit er in uns ein wahres und nachhaltiges Anbeterherz prägen kann. Schlussendlich geht es darum, dass wir im Lebensstil ein Anbeterherz haben, das gegen außen zum Ausdruck kommt. In Psalm 84, 2-3 und Vers 11 lesen wir Folgendes von einem Psalmisten. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Der Psalmist merkte, dass er nichts anderes will, als in dieser Gegenwart Gottes zu sein, als in dieser Nähe Gottes zu sein, diesem Gott zu begegnen und sein Leben von ihm prägen zu lassen. Er hatte ein tiefes Verlangen, mit Gott zusammen zu sein, ein tiefes Verlangen nach dieser Gegenwart Gottes, nach seiner Nähe, die sein Leben verändert. Und genau das passiert in Zeiten der Anbetung, in den Zeiten, in denen wir Gemeinschaft mit Gott pflegen, passiert genau diese Veränderung in unseren Herzen. Und da gibt es Zeiten, da suchen wir alleine Gott, und da gibt es Zeiten, da suchen wir gemeinsam Gott. Beides ist wichtig. Und die Frage, die ich euch, die ich mir stellen möchte, die ich mir zwischendurch immer wieder stelle, ist, möchte ich überhaupt, dass Gott mein Leben verändert? Möchte ich, dass Gott mein Leben in die Freiheit führt? Und glaube ich, dass die Freiheit von Gott das Beste für mein Leben ist? Oder denken wir manchmal vielleicht, Gott möchte uns etwas vorenthalten? Vielleicht ist es ja in der Welt besser als in der Freiheit von Christus. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Und die Welt sagt uns, es ist Freiheit. Wir können machen, was wir wollen, aber in Wirklichkeit, die Bibel sagt es uns, ein weltlicher Lebensstil dient der Sünde. Und dies ist nicht Freiheit, sondern dies ist Gefangenschaft und führt schlussendlich ins Verderben. Das ist die Wahrheit. Und manchmal ist es gut, wenn wir Lügen aus unserem Leben rauskicken, dass in der Welt Freiheit ist zum Beispiel, rauskicken, weil dies führt in Gefangenschaft und schlussendlich in den Tod, sagt die Bibel. Und dass wir an der Wahrheit festhalten und einander ermutigen, an der Wahrheit festzuhalten. Denn die wahre Freiheit ist nur in Christus zu finden. Und deshalb ist es eine wichtige Grundentscheidung, dass wir Gott die Erlaubnis geben, dass er unser Herz komplett verändern darf. Von oben, also das Herz von oben bis unten ist noch schwierig, aber einfach uns, ich sage das manchmal, von oben bis unten in jedem Lebensbereich verändern darf und uns in die Freiheit hineinführen darf, in seine Freiheit hinein. Dies ist eine Grundsatzentscheidung. Denn in diesen Zeiten werden wir von Gott verändert. Und wenn wir von Gott nicht verändert werden wollen, dann suchen wir vielleicht diese Zeiten der Anbetung und der Gemeinschaft auch weniger. Und Veränderung und Prägung passiert einerseits in diesen Qualitätszeiten, aber auch mitten im Leben drin, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. In der Familie, im Beruf, im Hobby, wo auch immer, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und die Frage ist, geben wir Jesus wirklich die Erlaubnis, dass er unser Herz verändern und prägen darf, dass er uns in die Freiheit führen darf? Ich möchte uns ermutigen, dass wir auch diese Sehnsucht des Psalmisten einnehmen. In jedem Moment von unserem Leben, dass wir sagen, wir wollen einfach bei dir sein und unser Herz von dir verändern lassen. Denn er ist der Einzige, der wahres Leben geben kann. Er ist der Einzige, der wiederherstellen kann, nachhaltig wiederherstellen kann. Und nach ihm wollen wir Sehnsucht haben. Und wenn du die Fülle von Jesus in deinem Leben möchtest und merkst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, dann darfst du einfach sagen, danke, dass du mir vergeben hast. Jesus, komm in mein Leben. Und damit uns Jesus verändern kann, braucht es manchmal einfach Ehrlichkeit. Dass wir Dinge bei Gott und Menschen bekennen. Denn dies gehört auch zu einem anbetenden Lebensstil. Und dann kann es auch mal sein, dass es eben ein Telefon gibt. Ich habe mal meinen Kollegen angerufen und ihm gesagt, dass ich sexuell unreine Gedanken habe und dies mich zur Selbstbefriedigung mit unreinen Gedanken führt. Und ich einfach irgendwie unsicher bin, ob dies der richtige Weg ist. Irgendwie, es fühlt sich so unfrei an. Ich bekennte ihm diese Dinge und dann betete er für mich und er machte nicht so, sondern er sagte, es ist möglich, einen reinen Lebensstil zu leben in diesem Thema, weil er lebte es und dies hat mich angetrieben. Er lebt dort in der Freiheit und er lebt wirklich in der Freiheit und ich sagte, ich möchte das auch. Ich lebe dort nicht in der Freiheit. Ich habe ihm dies bekannt, er hat für mich gebetet und seit diesem Moment bin ich irgendwo verändert in diesem Thema. Ich kann das auch nicht sagen. Aber es begann dort, dass ich ehrlich war und bekannte, ich lebe dort nicht in der Freiheit und ich möchte Veränderung erleben. Irgendwie merkte ich vorher, in all diesen Jahren, wo ich dort nicht in der Freiheit lebte, merkte ich, will ich das überhaupt? Oder lebe ich lieber so, wie es momentan ist? An diesem Punkt merkte ich, ich möchte dort anders leben und Gott wirkte. Und manchmal können wir auch nicht sagen, warum Gott gerade jetzt wirkt. Und manchmal bekennen wir Dinge, es passiert wie nichts, wir können es nicht sagen. Aber was wir können, ist ehrlich sein und Dinge bekennen, damit Gott wirken kann. Manchmal ist seine Gnade unberechenbar. Er wirkt, wie er will. Aber er wirkt. Und zu seiner Zeit. Und was wir machen können, ist ihm Raum geben, ehrlich sein, Dinge bekennen. Denn ehrlich bekennen und Dinge ans Licht bringen, ist Demut und der Anfang der Veränderung. Wichtiger Satz zu merken. Ehrlich bekennen und Dinge ans Licht bringen ist Demut und der Anfang der Veränderung. Wenn jemand zu mir kommt und Dinge bekennt, sage ich, yes, das ist ans Licht gebracht. Jetzt kann Veränderung passieren. Aus diesem ehrlich bekennen bringen wir Licht in die Situation hinein und geben Jesus Raum, dass er hineinwirken und Veränderung bringen kann. Und dies gehört auch zu den Zeiten der Anbetung, in denen wir Gott suchen. Und ich glaube, sexuell rein zu denken, ist Freiheit. Nicht eifersüchtig zu sein, ist Freiheit. Sich mit jemandem freuen können, ist Freiheit. Niemanden hassen müssen, ist Freiheit. Jemanden lieben können, ist Freiheit. Jemandem vergeben können, ist Freiheit. Gott loben zu können, ist Freiheit. Eine sündige Tat nicht mehr tun müssen, ist Freiheit. Und in diese Freiheiten, es waren jetzt einfach einige Aufzählungen, es gibt noch viel, viel mehr, in diese Freiheiten möchte uns Gott genau in diesen Zeiten der Anbetung, wenn wir ihn suchen, möchte er uns dort hineinführen. Und manchmal nimmt er uns etwas aus dem Leben weg. Er lässt es sogar absterben, weil es uns nicht in die Freiheit führt. Und er schafft etwas Wunderbares, Neues. Und dies ist ein alltäglicher Prozess in unserem Leben. Wir müssen sterben und er muss größer werden. Johannes sagt in Johannes 3,30, wir sollen abnehmen, er soll zunehmen. Jesus soll größer werden in uns. Dies soll der größte Wunsch sein von uns. Das soll unsere Sehnsucht sein. Und wenn wir diese Grundhaltung einnehmen, dass Jesus uns so verändern darf, wie er uns haben will und dass er in jeden Lebensbereich hineinwirken darf, dann wollen wir, wie Mose und Josua, Gott suchen, die Beziehung zu ihm pflegen und uns von ihm prägen und verändern lassen. Mose und Josua lebten mit Gott einfach als Freunde zusammen. Die hatten so ein Zelt der Begegnung, da gingen sie immer wieder hinein und suchten Gott. Und nun ist die Frage, wie können wir in unserem Leben diesem Zelt der Begegnung Aufmerksamkeit schenken? Wo ist unser Zelt der Begegnung? Wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, seine Erlösung angenommen haben, dann ist sein Zelt der Begegnung hier, mitten unter uns, hier in unserem Herzen. Die Frage ist, wo geben wir dem Zelt der Begegnung Raum? Und wie können wir praktisch in unserem Alltag Gott suchen, die Beziehung zu ihm pflegen und uns von ihm prägen lassen? Wie könnten wir in unserem Leben dem Zelt der Begegnung Raum geben? Dazu möchte ich euch mit euch einen Bibeltext aus Epheser 5, 15 bis 20 lesen. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Christus, unserem Herrn. So, wenn wir regelmäßig uns Zeit nehmen mit Gott, wenn wir beten, unser Herz mit ihm teilen und auch auf ihn hören, unser Leben vor ihm ausbreiten und auf ihn hören, uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, ihm Loblieder singen oder mit anderen Geschwistern Gemeinschaft pflegen und ihn suchen, einander dienen, dann geben wir Gott Raum, damit er uns mit seinem Geist füllen und unser Herz prägen kann. Und wenn wir von diesem Geist erfüllt sind, dann bekommen wir wieder noch mehr Hunger, Zeit mit Gott zu verbringen, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, ihn zu loben. Es ist sozusagen eine, ja, wie eine Wechselwirkung. Anbetung, Zeit mit Gott auf verschiedene Art und Weise, füllt uns und aus dieser Fülle heraus suchen wir wieder die Gemeinschaft mit Gott. Deshalb eigentlich ganz einfach, suchen wir diese Zeiten mit Gott, dann werden wir gefüllt und aus dieser Fülle heraus wollen wir dann auf einmal aus eigenem Antrieb, wollen wir diesen Jesus suchen, weil unsere Herzen von ihm berührt sind. Und ich möchte einige Beispiele erwähnen, wie ich das in meinem Leben mache. Ich gehe zum Beispiel zwischendurch einfach spazieren und schütte Gott mein Herz aus. Ich höre auf ihn oder manchmal höre ich auf, auch einfach zu Hause Worship-Musik, manchmal liege ich einfach auf dem Boden, lasse es auf mich wirken oder beim Putzen zum Beispiel super, eine CD hineinschieben. Und dann einfach Gott loben, werden putzen. Nutzen wir diese Zeiten, wo wir eh schon unterwegs sind beim Autofahren und nehmen wir diese Zeiten, um Gott anzubeten und uns von dieser Gegenwart Gottes füllen zu lassen. Oder ich tausche mit einem Kollegen aus, bete mit ihm, gemeinsam Gott loben, oder mit jemandem, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat oder schon weiter ist im Glauben, tauschen wir aus, beten gemeinsam. Auch dies ist Anbetung. Und dies wollen wir nicht machen, um bei Gott etwas zu leisten, sondern dies wollen wir machen, weil wir aus Dankbarkeit zu ihm wollen wir dies machen und weil wir ihn suchen wollen und unser Herz von ihm verändern und prägen lassen wollen. Deshalb wollen wir diese Zeit. Denn für ihn müssen wir nichts mehr erreichen. Er hat schon alles für uns erreicht. Und aus dieser Grundlage, aus Dankbarkeit, von seiner Gnade und Güte, wollen wir ihn suchen. Und sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, ist auch eine Art der Anbetung und führt zu einem anbetenden Lebensstil, weil es unser Herz prägt. Und das Wort Gottes ist nicht einfach schwarz auf weiß geschriebenes Wort, sondern es ist lebendiges Wort, das durch den Heiligen Geist in unsere Herzen transportiert wird und unsere Leben verändert. Als ich in der Lehre war, las ich einfach im Zug Kapitel für Kapitel in der Bibel und dies hat mein Leben verändert, diese Zeit. Ich merke, das sind nicht einfach so Geschichten, die mein Intellekt berühren, sondern es veränderte mein Herz und schlussendlich hat es Auswirkungen auf meinen Lebensstil. Ich merkte, das spricht zu mir, das verändert mich. Also das Wort Gottes ist nicht einfach schwarz auf weiß geschriebenes Wort, es ist lebendiges Wort, das durch den Heiligen Geist unsere Leben verändert und dann auf unseren Lebensstil Auswirkungen hat. Und das Wort Gottes, das Evangelium, ist lebendig und hat die Kraft, Menschenleben von Grund auf zu verändern und wiederherzustellen. Deshalb lasst uns in unserem Alltag Zeiten einbauen, in denen wir Gott suchen, unser Herz von ihm prägen lassen, damit er uns füllen kann. Oder nehmt euch eben gemeinsam Zeit, Gott zu suchen, als Freunde, als Ehepaare, als ganze Familie. Es gibt so große Familienbetten. Und dann können alle so darauf liegen oder sitzen und dann kann man dort Zeit mit Gott verbringen, anbeten oder Bibel lesen. Das ist auch eine coole Sache. Oder dies geht auch im Ehebett, kein Problem. Dort die gemeinsamen Zeiten suchen. Wenn wir Jesus durch verschiedene Arten der Anbetung suchen, dann wird in uns eine Jesus-ähnliche Haltung geprägt. Und aus dieser Jesus-ähnlichen geprägten Haltung kommt dann ein anbetender Lebensstil zum Vorschein. Anbetung ist nicht nur einfach, wenn wir hier die Hände erheben im Lobpreis. Ich habe kurz noch mit Mark ausgetauscht über meine Predigt und da ist mir etwas geblieben. Wir können Gott auch äußerlich anbeten, aber innerlich machen wir das eigentlich gar nicht. Gleichzeitig können wir still sein und Gott auch nicht anbeten. Gleichzeitig können wir aber still sein und Gott anbeten. Ich war im Praise Camp und dort wollte mich Gott dorthin führen und mir sagen, Pascal, leiste einfach mal nichts. Du bist angenommen, ohne etwas zu leisten. Kam eine Stimme so in mein Herz, sing mal nichts. Wenn ich in diesem Moment gesungen hätte, wäre dies nicht Anbetung gewesen. Weil ich aber still war und nichts machte, war dies Anbetung. Und es hat der Prozess der Veränderung begann dort, wo ich einmal nicht sang. In meiner Situation. In einer anderen Situation ist es vielleicht mal Zeit, aufzustehen und die Hände zu erheben und zu singen. Anbetung kommt von unserer Herzenshaltung her. Und es prägt unseren Lebensstil. Und dieser Lebensstil äußert sich eben in verschiedenen Phasen der Anbetung. Aber wenn wir unser Leben auf verschiedene Art und Weisen von diesem Jesus prägen und verändern lassen, dann kann uns Gott füllen und prägen. Und dann kommt in unserem Leben bei Tag und Nacht, im dunklen Tal, auf der grünen Wiese, in schönen und in schwierigen Zeiten, Anbetung zum Ausdruck. Weil am Tag, in den guten Zeiten, wurden wir geprägt und gefüllt von diesem Jesus. Und dann haben wir eine Grundhaltung. Und in der Nacht, wenn es im Leben mal nicht so toll läuft, dann kommt diese Haltung zum Vorschein. Und dann wird dieser anbetende Lebensstil geprüft. Noch ein Zitat von Mutter Teresa, das zu mir gesprochen hat. Zweifelt niemals in der Nacht an dem, was Gott euch am Tag gezeigt hat. Wenn unser Herz von Jesus geprägt und gefüllt ist, dann kommt gegen außen ein anbetender Lebensstil zum Vorschein. Und zum Schluss wollen wir wieder so ein bisschen an den Anfang zurückgehen und nochmals verschiedene Phasen anschauen von Anbetung oder die sich in einem anbetenden Lebensstil äußern können. Weil wir sind alle in ganz verschiedenen Phasen unterwegs. Manchmal im Tal, manchmal auf der grünen Wiese. Wir sind alles verschiedene Menschen und dann drückt sich Anbetung anders aus. Und ich möchte euch heute auch sagen, lebt eine breite Anbetung. Und dies wollen wir zum Schluss jetzt noch miteinander anschauen. Zum Beispiel feiern. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr feiern. Gott loben und ihm danken. Wenn wir Gutes erleben, wenn wir Siege erringen, dann ihm danken, auch für gute Phasen im Leben. Oder wenn wir durch ein dunkles Tal gegangen sind und wieder am Licht sind, dann einfach ein Riesenfest veranstalten, Gott loben und ihn ehren und ihm Danke sagen. So wie das Volk Israel oft gemacht hat, da sind sie uns Vorbilder. Und eben in gewissen Momenten einfach still sein, auf Gott warten und ihm vertrauen, ist auch Anbetung. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Solche Phasen gibt es auch. Und auch in der Phase der Nacht, im dunklen Tal, sollen wir Gott anbeten. Denn irgendwann kommt der Tag wieder und Gott hat alles im Griff und kümmert sich um uns. Deshalb dürfen wir auch mal bei Gott klagen und unser Herz vor ihm ausschütten, denn dies ist auch Anbetung. Oder eben ehrlich sein mit Gott, Dinge bei Gott und Menschen bekennen, ist auch Anbetung. Und wie wir schon gesagt haben, der Anfang der Veränderung. In schwierigen Zeiten, wenn wir richtig am Boden sind, einfach an Gott festhalten und nicht loslassen, ist auch Anbetung. Vielleicht hattest du auch schon Phasen, wo du so richtig am Boden warst, einfach nicht mehr mochtest, wie Elia. Ich hatte die schon. Lag ich auf dem Sofa und mochte einfach nicht mehr. Dann war es Anbetung, einfach an Gott festzuhalten und ihn nicht loszulassen. Gott im Hinblick auf eine Herausforderung loben und ihm danken, ist auch Anbetung. So proklamieren wir schon im Voraus seinen Sieg über der Situation und geben ihm Raum, dass er für uns kämpfen kann. Du bist Sieger, kämpfst für mich, jede Schlacht gewinnst für mich und wir rufen vor dem Berg, dir gehört er. In Ewigkeit, jede Schlacht von der Welt soll gehören, Jesus, du regierst. Ich bin schwach, doch du bist stark. Durch dein Blut hast du triumphiert. Im Vorfeld einer Herausforderung, Gott zu loben, und so etwas zu singen oder zu proklamieren, kann extrem viel freisetzen. Wir richten unseren Blick weg und sagen, Gott, kämpf du für uns. Oder wenn wir uns nicht gut fühlen und in einer schwierigen Situation sind, kann es helfen, den Blick von sich selber wegzurichten auf Gott. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Manchmal müssen wir unsere Seele auffordern, Gott zu loben. Mal stand ich an einem Morgen auf und ich fühlte mich, ich kann es nur so sagen, richtig scheiße. Ich dachte, dieser Tag. Und am Dienstagmorgen komme ich oft hierhin in den großen Saal und bete einfach zu Gott. Oft danke ich für meine wunderbaren Mitarbeiter. Aber ich konnte irgendwie einfach nicht. Und dann kam ich hier in den Saal und dann sang ich einfach in einer Lautstärke: O je größer der Sturm, umso mehr singe mir. O je größer der Sturm, umso mehr singe mir. Mir erhebe unsere Stimme, lobe dich, du bist wunderbar, wunderbar. Mir erhebe unsere Stimme, lobe dich, du bist wunderbar. Ich fühlte mich ganz anders nach diesem Lobpreis. Ich weiß noch, ich ging dann hoch zum Staffgebet und ich war so richtig voller Freude, irgendwie völlig aus dieser Gefühlslage weg. Und auch dies kann Anbetung sein. Vielleicht lohnt es sich, dies in einer nächsten schwierigen oder gefühlsschwachen Phase einfach mal auszuprobieren, Gott zu loben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns entscheiden, Gott alle Zeit zu loben. Je nach Lebensphase kann dies aber anders aussehen. Denn ein anbetender Lebensstil kommt nicht auf die äußeren Bedingungen drauf an, sondern auf die Herzenshaltung, die von Jesus geprägt wurde. Ein ehemaliges Hauskreismitglied von mir war mir so ein Vorbild. Er kam zum ersten Mal in den Hauskreis, dann, nein, der Lobpreis war wirklich menschlich gesehen. Ja, ging schon in die Richtung schrecklich. Einfach nicht, wenn jemand das erste Mal kommt. Dann dachte ich, nein, alles vergeben. Und dann sang der mit. Wie? Aus vollem Rohr. Dann dachte ich, wow, was ist das für ein Anbeter? Und wenn nicht dieser Typ sonst irgendwo sehe, egal wer spielt, der ist immer voll und feier geht er ab. Oh, diese Anbetungskultur wünsche ich mir. Also manchmal kann man eben auch still sein und Gott anbeten. Aber im Großen und Ganzen wollen wir diesen Jesus feiern und ihn groß machen und ihn aus unserer Situation heraus erheben. Und ich wünsche mir auch in unseren Hauszellen oder hier im Gottesdienst oder wo auch immer wir gemeinsam anbeten, dass wir uns entscheiden, jetzt kommen wir vor diesen Gott, egal ob ich ihn spüre oder nicht, egal wer spielt, egal welche Lieder, ich entscheide mich einfach Gott zu loben. Früher dachte ich, oh, bei diesem Lied ein bisschen besser hin noch so. Und jetzt sage ich einfach, es ist mir so egal, was da vorne läuft, egal auch, wenn die Lieder irgendwie noch falsch betont ist. Mir doch egal, ich singe einfach von Herzen mit. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Haltung einnehmen. Und zum Schluss drückt sich Anbetung mit unserem ganzen Lebensstil aus. Und wenn wir diese Zeiten der Anbetung in unserem Leben haben, und geprägt werden, entwickeln wir einen anbetenden Lebensstil. Und in diesem anbetenden Lebensstil bringen wir Leben dorthin, wo Dürre ist. Anbetung bringt Veränderung in der Atmosphäre. Die Leute merken es, wenn du einen anbetenden Lebensstil, wenn man einen anbetenden Lebensstil hat. Das merken die Leute. Deshalb können wir mit Anbetung Leben in die Dürre bringen. Ich möchte zum Schluss nochmals zusammenfassen. Anbetung kann ganz verschieden aussehen. Was aber immer gleich ist, unsere Anbetung soll Gott ehren und ihn wertschätzen. Wir können dies tun, indem wir verschiedene Qualitätszeiten mit Gott verbringen und so mit ihm Gemeinschaft pflegen. Diese Qualitätszeiten und allgemein das Unterwegssein mit Gott durch dick und dünn prägt in uns ein Anbeterherz und führt uns in einen anbetenden Lebensstil bei Tag und bei Nacht. In jeder Lebenslage und in jeder Lebensphase wollen wir Gott auf verschiedene Art und Weise anbeten und ihn groß machen. Und nun möchte ich euch noch einige Fragen mit auf den Weg geben. Eigentlich geht es immer wieder um das Gleiche. Wo ist dein Zelt der Begegnung? Wo gibst du diesem Zelt der Begegnung, das hier in deinem Herzen ist? Wo gibst du diesem Zelt der Begegnung Aufmerksamkeit? Wo sind deine Qualitätszeiten? Ich habe nur einige wenige aufgezählt. Es gibt noch viel mehr. Vielleicht ist dein Begegnungszelt auch, wenn du für Gott Bilder malst. Ich weiß es nicht. Suche diese Begegnungszeiten mit Jesus, diese Anbetungszeiten, wo du Gott Raum gibst, dass er dein Herz verändern kann, damit er dich füllen und prägen kann. Und dann gibt es Dinge in deinem oder meinem Leben, die du vielleicht loslassen solltest, die dich hindern, in die Freiheit zu kommen, die dich hindern, diese Zeiten mit ihm zu pflegen, dann ist vielleicht mal gut, wenn du sie vor Gott und Menschen bekennst oder mal prüfst und fragst, ist es an der Zeit, etwas loszulassen, damit etwas Neues geschehen kann? Mir ist das Bild in den Sinn gekommen von der Rebe. Manchmal muss etwas zurückgeschnitten werden, damit wir mehr Frucht bringen. Und ich weiß nicht, wo du momentan in deinem Leben unterwegs bist, ob du auf der grünen Wiese bist oder im dunklen Tal. Spielt nicht so eine Rolle. Wir sollen Gott in jeder Zeit anbeten, aber je nach Lebensphase kann dies eben unterschiedlich aussehen. Und da haben wir jetzt eine recht breite Palette, wie wir Gott anbeten können. Und überleg dir, in welcher Lebensphase bin ich drin? Und was will ich vielleicht mal als Anbetung ausprobieren? Vielleicht ist es auch dran, ein Buch, ein Tagebuch zu führen und einfach deine Gedanken mit Gott zu teilen. Wichtig ist, dass wir in jeder Lebenslage Gott vertrauen, an ihm festhalten und ihn anbeten, egal auf welche Art und Weise du das machst. Und manchmal wissen wir nicht, warum Gott jetzt so wirkt oder so wirkt, warum er jetzt eingreift. Manchmal greift er anscheinend nicht ein. Ja, die Gnade Gottes ist irgendwo unberechenbar und trotzdem dürfen wir wissen, dass er genau weiß, was er macht und dass er alles im Griff hat und sich um uns kümmert. Und deshalb wollen wir ihm auch jetzt in der Anbetungszeit nach der Predigt einfach Raum geben, diese Gedanken vor ihm bewegen, ihn anbeten, ihn suchen. Und dies nicht nur heute Morgen, sondern auch einfach in unserem Alltag wollen wir ihn anbeten, ihn suchen, der Gemeinschaft Raum geben. Und ich danke dir, Jesus, dass du da bist mitten unter uns. Wir danken dir für deine Erlösung, dass du hier bist und dass das Zelt der Begegnung in unseren Herzen ist. Hilf uns, Freiraum frei zu schaufeln, damit wir einfach ja, zu dir kommen können. Und ich bitte dich, dass du eine Sehnsucht über uns ausgießt, dich zu suchen, Begegnung mit dir zu haben, weil wir wissen, es ist das Beste, mit dir zusammen zu sein. Wir danken dir, dass du da bist und dass du wirkst unter uns. Wir loben und preisen deinen Namen. Du bist wunderbar. Amen.